Ja, guten Morgen miteinander. Bevor ich starte, möchte ich erst beten, weil ich brauche die Hilfe Gottes. Ja, nur Gefäß. Hab keine Theologie studiert, hab keine Ahnung. Aber Gott hat Ahnung und der kann uns heute was sagen. Vater, wir danken dir heute Morgen, dass wir zusammenkommen dürfen, dich zu loben und zu preisen, weil du es wert bist, weil du der König des Himmels und der Erde bist, weil du das Weltall geschaffen hast und alles, was drin ist. Und Vater, wir danken dir, dass du eine Botschaft hast heute für uns, für jeden Einzelnen. Vater, und du hilfst mir, dass ich das richtig rüberbringe, dass es deine Worte sind. Vater, dass ich zurücktrete und dass Jesus sichtbar wird heute Morgen. Und Vater, ich bete für uns, dass wir hören und unsere Herzen aufmachen, für das, was du uns sagen möchtest, dass unsere Herzen getroffen werden, dass ein guter Same reinfallen kann und dass eine gute Frucht daraus entsteht. Halleluja, Jesus, wir danken dir, dein Wort ist lebendig, das ist wirksam, da geschieht was, wenn du sprichst, Herr, und das beten wir, das können ein Mensch aus sich raus nicht machen, aber du kannst es machen. Amen. Amen, ja, wir machen heute Reise. Ein Kurzausflug nach Israel. Wer war schon mal in Israel? Hey, super. Also die, wo nicht dran waren, geht hin. Timi macht nächstes Jahr Reise und es lohnt sich. Das, also wo ich wieder zu Hause war nach den 10 Tagen, immer wenn ich im Bett gelegen bin und geschlafen habe, bin nachts aufgewacht, habe ich gedacht, ich bin immer noch da. Ich habe mich gar nicht orientieren können, wo ich aufs Klo muss in der Nacht. Ich bin immer noch da. Das war so spannend. Gut, wir machen aus der Bibel, das ist die Grundlage unseres Glaubens, aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 5, Vers 1 bis 11. Und es ist der Fischzug des Petrus. Fanny, guckst du mal? Geht nix. Geht doch. Es geht doch. Also hier wunderschönes Bild vom See Genezareth. Wie Euphas so da liegt in seinem Bett hier drin und geht nichts. Dann haben wir eine Karte für euch mitgebracht, damit man sich das ein bisschen so vorstellen kann. See Genezareth liegt im Norden von Israel und da sind viele, viele Sachen passiert, da hat Jesus Wunder getan, der hat Menschen gespeist. Und das hier ist das Haus, in dem Petrus gewohnt hat, in Kapernaum. Hat man ausgegraben und hat aus irgendwelchen Gründen das feststellen können, dass das Haus von Petrus war. Das heißt für uns, wir haben in der Bibel nicht Grimms Märchen, sondern da passiert echtes Leben mit echten Menschen, da kommt Gott in unsere Geschichte hinein zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Ja. Und das kann man heute noch sehen, das kann man nachprüfen. Und die Zeugen, die das alles erlebt haben mit Jesus, die haben fast alle, bis auf den Johannes, mit ihrem Leben dafür bezahlt, von seinen Jüngern, weil das die Wahrheit ist. Ja. Und kein Mensch wäre für ein Märchen gestorben oder was man sich einbildet, sondern die sind für die Wahrheit hingestanden. So, dann lesen wir mal die Geschichte, steigen wir mal ein in den Text. Lukas 5, Vers 1, es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Das wünsche ich mir für uns auch, dass wir andrängen, um das Wort Gottes zu hören. Wenn hast du zum letzten Mal angedrängt, um das Wort Gottes zu hören? Die Menschen, die da waren, die haben so einen Hunger gehabt nach dem lebendigen Wort Gottes und in Jesus kam das lebendige Wort Gottes und hat ihnen vom Vater erzählt, vom Reich Gottes und wie alles zusammenhängt, wie das funktioniert. Und da steht eine Volksmenge, also waren viele, viele Leute, viele Menschen, die sind gekommen und die haben unseren Herrn und Heiland an den Rand des Sees gedrängt. Find ich genial. Ja. Und er sah zwei Schiffe am See liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen aus ihnen und wuschen ihre Netze. Die Szenerie, ja, da ist die Volksmenge, die drängt Jesus an der See und da sind so ein paar Kameraden, so ein paar Fischer mit ihren Boote, die sind, die vom Fang reinkommen, nachdem sie die Netze gewaschen haben, ist ein Zeichen dafür, dass sie nichts gefangen haben. Und die haben die Szene sicher beobachtet, gell? Die haben wahrscheinlich gedacht, was geht hier ab? Wobei man sagen muss, also Petrus, Andreas, Johannes und Jakobus, die haben Jesus schon vorher kennengelernt. Das war nicht die erste Begegnung mit ihm. Die waren vorher am Jordan, wo Jesus sich hat taufen lassen, und da haben die sich auch taufen lassen. Und da haben die Jesus schon kennengelernt. Aber da war jetzt noch nichts so Konkretes. Sie haben gewusst, dass Jesus der Messias ist, ja auch schon was. Haben ihn dann wieder aus den Augen verloren. Und dann eines Tages ist er in Galiläa wieder aufgetaucht am See Genezareth. Und sie standen hier und haben ihre Netze gewaschen. Und ich glaube, dass diese, so wie das da jetzt war, dass es kein Zufall war. Sondern Gott hat es so arrangiert, dass das so ist. Ich habe neulich mal in einer Predigt gehört, dass das Wort Theos, das griechische Wort Theos für Gott, das bedeutet eigentlich Platzanweiser. Ich denke, was erzählt er? Gibt es ja gar nicht, das heißt doch Gott. Und da habe ich mal nachgeschaut und es heißt tatsächlich Platzanweiser. Und ich finde es eigentlich eine total geniale Bezeichnung. Weil Gott hat den Leuten ihren Platz angewiesen, wo sie sein sollen. Gott hat, wenn ihr mal im Weltraum ins All hinausschaut, ich glaube, Gott hat jedem einzelnen Stern, jedem Planet, jedem Atom seinen Platz angewiesen, wo sich's bewegen soll. Und es ist eine wunderbare Ordnung da draußen, ja. Und Gott, der Platzanweiser, hat es so gemacht. Die sind alle gerade so zusammengetroffen. Die Volksmenge, Jesus und die Fischer, die da ihre Netze gewaschen haben. Er stieg aber in eins der Schiffe, das Simon gehörte. Das war auch kein Zufall, nicht? Jesus hat gewusst, dass es Simon Petrus heute da war, dass der kommen wird, dass der mit leere Hände kommt, kein Gewinn gemacht. Ja, die haben ja von was leben müssen, die Burschen. Und ohne Fische heimkommen heißt, wo kommt's Brot her, wo kommt's Essen her? Und er wusste, die sind heute da. Und Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte. Jesus hat das Boot vom Simon erwählt. Der ist nicht zufällig da eingestiegen, sondern er hat es erwählt. Ja. Er hätte das andere Boot auch nicht mehr können. Er hat aber das Boot erwählt, weil er mit dem Simon seinem Leben was vorgehabt hat. Und wenn wir heute hier sitzen und glauben an Jesus, dann ist das kein Zufall nicht, oder weil wir uns dafür entschieden hätten, sondern weil er uns erwählt hat, ihm nachzufolgen. Überleg mal, welche Ehre und welches Privileg, der Herr des Himmels erwählt dich als kleiner Mensch, als kleiner Schwabe, als kleiner Italiener, wo du überall herkommst, erwählt dich, ihm nachzufolgen. Ja? Und er wählt Simon Petrus, Simon sein Brot, und der Simon war auch nur ein Fischer, kein Theologe, kein Pharisäer, kein Schriftgelehrter. Vermutlich so viel Ahnung wie ich. Und steigt in sein Boot ein und er bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Jesus bittet den Petrus, da rauszufahren. Der herrscht ihn nicht an, der sagt nicht, hey, wenn du Messias, du machst jetzt, was ich sage. Sagt Petrus, könntest du mal ein bisschen rausfahren, ich will predigen, ich will dir die Leute was erklären. Und Petrus macht es. Und Jesus setzt sich und lehrte die Volksmengen vom Schiff aus. Und wenn du die Bibel schon mal ein bisschen genauer gelesen hast, dann steht es öfters drin, dass Jesus sich setzt. Jesus gibt Audienz. Jesus ist der Schöpfer, der König, der setzt sich in dem Fall auf seinen Thron, auf so ein Schiff, setzt sich, macht sich's bequem. Und lehrt die Leute. In der Bergpredigt lesen wir das auch. Jesus setzte sich und die Jünger traten zu ihm. Das steht ganz oft, dass Jesus sich gesetzt hat. Und wenn Jesus sich setzt, dann ist es keine Hektik, dann ist Ruhe, dann ist Friede, dann spricht er, dann hört alles Nebensächliche auf und dann kann man zuhören. Und Jesus setzt sich dahin und der Petrus, ich vermute, der hat mit dem Ruder so ein bisschen die Position gehalten, dass sie nicht abgetrieben sind. Wäre ja blöd gewesen. Und ich glaube, Petrus hat es ja alles mitgehört, was Jesus jetzt da gesagt hat. Total spannend, das ist deinem Arbeitsplatz auch schon passiert. Dass Jesus geredet hat und du hast zugehört. Und so sitzt der Petrus hier und hört zu. Und als Jesus fertig war, als er aber aufhörte zu reden, hat er die Leute entlassen, sprach er zu Simon. Und jetzt ändert sich der Ton. Jetzt ändert sich der Ton von Jesus. Er sagt zu ihm, fahr hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Das ist jetzt keine Bitte mehr, das ist ein Befehl. Und das ist das Heimtückische, wenn Jesus im Boot ist. Jesus gibt Befehle. Ja. Der gibt klare Kommandos, gibt klare Anweisungen. Da gibt es kein Deuteln oder Zweifeln oder so. Ganz klare Botschaft. Simon Petrus, fahr raus. Jetzt wird der Petrus persönlich angesprochen. Und ich sag mal, wenn Jesus in deinem Boot sitzt oder steht, dann bist du nicht mehr Chef. Ja. Zum Hineinkommen kann es sein, er bittet dich, ja, machst deine Herzenstür auf. Aber wenn er drin ist, dann findet ein Herrschaftswechsel statt. Dann bist du nicht mehr Chef über dein Leben. Ja. Und wenn du ein gutes Leben führen willst mit dem Herrn, mit Jesus, dann machst du das, was er sagt. Dann bist du auf der sicheren Seite. Auch wenn es nur so irre klingt, ja. Fahr hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Die sind die ganze Nacht da draußen gewesen, ja. Und der Elmar und ich, als wir noch zusammen im Rangierbahnhof geschafft hätten, da haben wir auch manchmal die ganze Nacht durchgearbeitet. Und wo wir fertig waren, wenn dann noch einer gekommen wäre und hätte gesagt, oh, da muss man das und das noch machen, immer gesagt, du bist ein Vogel. Ja, da bist du müde, da bist du ausgelaugt, hast die Schnauze voll, du bist frustriert, weil du nichts gegangen gehabt hast. Und jetzt kommt da ein Zimmermann. Jesus war Zimmermann. Der hat sich von Anfang an mit Holz beschäftigt, bis zu der letzten Sekunde seines Lebens, ja, wo er am Kreuz am Holz gestorben ist. Ja. Jetzt kommt ein Nichtfachmann, einer, der keine Ahnung hat vom Fischen. Der erzählt den Profis, was sie jetzt machen sollen. Das ist der Hammer. Und ich glaube, in unserem Leben ist es auch manchmal so, dass der Herr zu uns irgendwas sagt. Und dann denkt, was sagt der? Was erzählt der? Das geht doch gar nicht. Aber wenn Jesus was sagt, wenn Jesus was ausspricht, dann hat das Wort eine schöpferische Kraft. Ja, wenn er zum Lazarus, der schon gestunken hat, 4 Tage im Grab, wenn er zum Lazarus sagt, Lazarus, komm heraus, dann kann er nicht da drin sagen, nee, ich bin tot. Sondern dann kommt er raus, ja, weil Jesus das schöpferische, das kräftige Wort hat. Wenn Jesus zu jemandem sagt, du bist geheilt, dann war er geheilt. Wenn Jesus zu jemandem sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dann sind sie vergeben, weil sein Wort schöpferische Kraft hat. Weil er Gott ist, Jesus ist Gott. Und so gibt Jesus den Befehl. Und was macht der Petrus? Hieß damals noch Simon. Sehr, finde ich gut, dass man das hier Simon, das war der Simon. Ja. Simon Bar-Jonas, Simon Sohn des Jonas. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, das ist schon mal nicht schlecht, wenn man Jesus mit Meister anredet. Ja. Das ist schon mal gut, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, nichts los gewesen. Jetzt könnte ich sagen, okay, jetzt kommst du daher und willst mir erzählen, dass man am Tage und auch noch in der Tiefe was fängt. Hätte ich sagen können. Aber Petrus, Simon, der saß die ganze Zeit im Boot drin und hat alles gehört, was Jesus gesagt hat. Und ich glaube, das hat in ihm schon was erweckt. Das hat in ihm was zum Leben gebracht, wo er Vertrauen gefasst hat, wo ihn zum Nachdenken gebracht hat. Wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Auf dein Wort, weil du das sagst. Das heißt schon mal, weil du das sagst. Eine Anerkenntnis seiner Person, obwohl er noch gar, ja, die Beziehung zu Jesus war ja ganz am Anfang, er hatte Jesus noch gar nicht so gekannt. Und in diesem Text, wo wir da lesen, da steht das Wort Rema. Ja, die meisten werden das ein bisschen auskennen, was das bedeutet. Aber ich sage mal, da will ich jetzt einen kleinen Einschub machen, weil das für unser Alltagsleben, das kann wichtig sein. Ja. Im Griechischen gibt es zwei unterschiedliche Begriffe für Wort. Zwei unterschiedliche. Also wir lesen in der Bibel immer, ja, er sagt sein Wort und so weiter, oder es sandte sein Wort, oder wie auch immer. Das heißt für uns im Deutschen immer Wort. Und im griechischen Text, da steht manchmal Logos und steht manchmal Rhema. Und das Wort Logos, das bedeutet das Wort Gottes in schriftlicher Form der Bibel. Also nicht nur, aber für uns als Christen ist das wichtig. Ja, die Bibel ist das Logos. Und Jesus ist der Mensch gewordene Logos. Steht im Johannesevangelium, können wir nachlesen. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort ist Mensch geworden, ist Fleisch geworden, ist Mensch geworden und wohnte unter uns. Also Jesus ist das, der Mensch gewordene Logos, das Mensch gewordene Wort. Dann gibt es der Begriff Rhema. Der meint das Wort Gottes in eine konkrete Situation hinein. Das war jetzt genau das. Jesus konnte ihm nicht das Alte Testament aufschlagen und sagen, guck mal, da steht, du sollst jetzt rausfahren und du sollst jetzt einen Fang machen. Das konnte ihm aus der Bibel raus nicht zeigen. Und es gibt manchmal Situationen in unserem Leben, die stehen nicht in der Bibel drin. Ja, da weißt du nicht, was du machen sollst. Und dann brauchen wir ein Rhema Gottes. Also das Wort Gottes, wo wir wissen, wenn wir von Neuem geboren sind, wenn wir Christen sind, dann wissen wir, das ist ein Reden Gottes, das ist ein inneres Zeugnis, das spüren wir. Also wir brauchen keine Stimme hören, das kann auf unterschiedliche Art und Weise geschehen. Das kann passieren, wenn wir die Bibel lesen, dass uns ein Wort oder ein Vers oder eine Geschichte so aufgeht, dass wir merken, ja genau, so muss ich es machen. Das ist genau das, was ich jetzt brauche in der Situation. Ein Trost vielleicht, eine Tröstung, eine Ermutigung. Eine Ermahnung, wie auch immer, eine Korrektur. Und das kann passieren, wenn wir die Bibel lesen, dann spricht Gott durch einen bestimmten Vers. Also ich habe das schon öfters erlebt. Ja. Oder wir hören vom Heiligen Geist her, dass er zu unserem Herz redet, uns einen Eindruck gibt oder eine Richtung vorgibt, und wo wir nichts sehen, nichts hören, aber wo wir innerlich wissen, das ist der Weg, so müssen wir es machen, so müssen wir gehen. Und dann kommt der übernatürliche Friede in unser Leben. Und die Bibel sagt, der Friede Gottes ist der Richter in unserem Herzen. Also wenn wir richtig Gottes Friede drüber haben, dann können wir da im Glauben gehen, können wir das machen. Und jetzt ganz wichtig, das Rhema, also das Gehörte, Gelesene, was wir denken, wird niemals dem Logos, also der Bibel, widersprechen. Der Heilige Geist, Jesus, der Vater im Himmel, der wird niemals zu mir sagen, jetzt gehst du dann über in die Volksbank, raubst die aus und gibst das Geld der Arme. Wird er niemals machen, ja, weil das widerspricht sein Wort, so Beispiel. Der Gott wird niemals was sagen, was seinem Wort widerspricht. Ja, da kannst du dir auf den Kopf stellen und sagen, das habe ich von Gott gehört. Wenn es dem widerspricht, was in der Bibel steht, dann liegt man falsch. Und dann läuft was schief, wenn man da danach handelt. Sondern wir müssen, Bibel ist immer die oberste Stufe, ja. Und das, was drunter kommt, wenn Gott persönlich zu uns redet, dann muss es immer an dem hier geprüft werden. Übrigens auch, wenn hier einer predigt, ob das ich bin oder sonst irgendjemand, ist völlig wurscht, das muss immer am Logos geprüft werden. Was sagt er? Wenn man irgendwie mal eine Weissagung, es möge auch mal wieder vorkommen, hören, dann muss es immer an dem geprüft werden, was hier in der Bibel drin steht. Und wenn sich das widerspricht, dann muss man sagen, ja, vergiss es. Und Paulus sagt auch, das Gute behaltet, ja, den Geist, die Weissagung verachtet nicht, aber das Gute behaltet. So. Und als sie dies getan haben, hinausgefahren sind, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz riss. Und sie winkten ihre Gefährten in dem anderen Schiff, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Schiffe, dass sie zu sinken drohten. Also die sind rausgefahren unter dem Kommando von Petrus in das Tiefe. Und ich denke, manchmal führt Gott uns auch in die Tiefen des Lebens hinein oder hinab, wie auch immer. Und da, wo wir denken, da sind wir die elendesten Menschen, dann kann es sein, da haben wir unsere größte Fänge. Ja. Also nicht entmutigen lassen, wenn du immer Loch drin steckst oder in einer Tiefe und denkst, ja, wie soll das weitergehen? Da, wo es in die Tiefe geht, da kann der Herr manchmal so wunderbar wirken und kann Dinge machen, auf die wir gar nicht kommen. Ja, sie winkten ihre Gefährten in dem anderen Schiff, dass sie kämen und ihnen hülfen, und sie kamen. Und ich finde es interessant, was hat Jesus gemacht in der Zwischenzeit? Er saß ja immer nur im Boot. Was hat er gemacht? Nix. Der hat zuguckt. Der hat nicht geholfen. Der hat die schaffen lassen, sage ich jetzt mal. Der hat die werkeln lassen. Der hat zuguckt, wie die Netze reißen und wie, oh, ey, komm mal her und dass da mal, ich sag mal, kurz Chaos ausbricht, wie bringen wir das an Land? Wie bringen wir das in die Boote? Nein, Jesus hat nur zuguckt. Ich sag mal so, der hätte ja machen können, dass die Fische ins Boot hupfen. Hätte ja auch machen können. Das wäre ein noch größeres Wunder gewesen. Noch genialer. Macht er aber nicht. Sondern der lässt die fangen, der lässt die das mit ihrem ganzen Dasein, mit ihrem ganzen Leben, mit ihren Kräften erleben, was es heißt, wenn man einem lebendigen Gott dient. Ja, das ist anstrengend, aber erfolgreich. Und das andere ist, Jesus ist der König, er ist die Majestät. Der muss das nicht machen, das können die selber machen. Ja? Als Lazarus aus seinem Grab rauskam, der war ja eingewickelt mit Binde und so weiter. Und Jesus hat gerufen, Lazarus, komm raus. Und da kam der raus. Und Jesus sagt zu den Leuten, die drumherum stehen, macht ihm die Binde weg und macht ihn frei, dass der wieder richtig gehen kann. Macht Jesus nicht. Das können wir selber machen. Ja? Jesus geht für dich nicht zum Bäcker morgens, wenn du nur Weißbrot isst. Jesus geht für dich nicht zum Arbeiten. Das macht er nicht. Das kannst du selber machen. Das sollst du selber. Wir sollen es selber machen, aber mit ihm, dass er an Bord ist. Ja? Und ich glaube, in unserer Arbeitswelt, wenn du heute ohne Jesus arbeitest, dann ist das sehr, ich glaube, das ist mit ihm schon schwierig manchmal, aber ohne ihn siehst du kein Land. Und wenn Jesus mit am Boot ist, dann gibt er dir die Kraft, der gibt dir die Ideen und alles. Und das kannst du machen, ja? Das kann jeder. Der Herr macht es nicht. Wenn du Zerbe hast, er kann dich heilen. Der kann auch sagen, habe ich auch schon von euch gehört, von einem geistlichen Mann, der Zerbe gehabt und hat die ganze Zeit betet. Ja? Herr, nimm mir die Zahnschmerzen weg. Dann sagt er, was hast du? Sagt der Herr zu ihm, was hast du in deiner Tasche? Dann sagt er, Schmerztablette. Ich sage, ja, nimm die doch. Ja, das darf man machen. Man darf auch zum Zahnarzt gehen, ist nicht verboten. Alle halbe Jahr, alles Jahr mal gucken lassen, ein bisschen die Geräte, wo drin blieben, sind rausfischen lassen und so. Das macht der Herr nicht. Ja, da kümmert er sich. Der sagt Hickens, hey, wenn du so weitermachst, dann müssen wir was Größeres. Steht was Größeres ins Haus an. Also, es ist ein Unterschied, was er macht und was wir selber machen können. Und sie füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken drohten. Was das für Bild ist, ja. Innerhalb von ein paar Minuten, vorher stehen sie nur draußen, leere Boote, leere Netze, vielleicht ein Schuh drin oder was weiß ich, was sie gefangen haben, haben die Netze gewaschen und Jesus sagt, fahrt raus. Und jetzt haben die so viele Fische drin, dass die Boote fast untergehen, was das für Bild ist. Was das Bild ist für unser Leben, wenn Jesus drin ist im Boot oder nicht drin ist im Boot. Ja. Also ich kann das nur so nachvollziehen, wo ich früher Jesus noch nicht gekannt habe. Da war ich auch Tag und Nacht beim Fischen und das Boot war immer leer. Ja, vielleicht mal ein bisschen was, aber hat nicht satt gemacht, war nicht befriedigend. War nicht das Leben, war Enttäuschung. Ja, man hat ein bisschen Spaß gehabt und so weiter. So ist es ja nicht. Es gab auch schöne Momente. Aber diese schönen Momente, die sind alle sehr flüchtig gewesen. Das war bald wieder vergessen. Letzte Woche hat Ulm 46 gegen Frankfurt gespielt. Ja, die haben 2-1 gewonnen. Deutschland ist Kopf gestanden. Jetzt haben sie 2-mal gegen ihre Regionalliga-Konkurrenten gespielt, haben 2-mal verloren. Ja, ist vergessen. Das Frankfurt-Spiel ist vergessen. Das nützt denen jetzt gar nichts. Ja. Und wenn Jesus mit im Boot ist, wenn Jesus mit im Boot ist, dann macht er dein Leben reich. Da wird dein Leben reich. Da ist Leben in Überfluss. Ja. Sagt, der Herr gibt Leben, sagt Jesus selber. Er ist gekommen, um Leben in Überfluss zu geben. Der Feind ist gekommen, der Teufel ist gekommen, um zu töten, zu morden, zu schlachten, umzubringen, um zu stehlen. Aber ich bin gekommen, damit ihr das Leben im Überfluss habt. Und das kann ich wirklich sagen. Ich kann gar nicht alles machen, was ich gern täte. Es geht gar nicht. Ich kann das gar nicht leben, was der Herr alles... Es geht nicht, ja. Es ist so viel, es ist so ein Reichtum, es ist so viel Gnade da, wenn er im Boot sitzt. Er hat zwar das Kommando, aber er hat die richtige Richtung immer. Er weiß, wo es für uns gut ist. Ja? Er weiß, wo wir es brauchen. Der weiß, wenn er das Kommando hat, dann führt er uns dahin und schifft uns dahin, wo wir Erfolg, also sagen wir mal, einen geistlichen Erfolg haben, wo wir echtes Leben bekommen. Die füllten beide Schiffe. So kann unser Leben aussehen. Das geht fast unter, so schwer ist das. Schaut euch das Bild an, wie sie das schaffen, wie sie die Netze reizern, wie Chaos ist, wie sie machen. Das haben die noch nie erlebt. Ja? Bloß weil der Zimmermann, einer, der keine Ahnung hat, gesagt, fahrt mal da raus. Und jetzt Simon Petrus, als er das sah, und ist euch das aufgefallen, vorher stand immer Simon, jetzt steht Petrus da. Simon Petrus, warum? Weil mit ihm ist was passiert. Aber Simon Petrus, es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ja. Und ich glaube, wenn wir so als Normalos, als normale Menschen, die Gott nicht kennen, in seine Gegenwart kommen, und das habe ich, als ich junger Christ, ich war gläubig, ja, aber wo ich dann in den Gottesdienst gekommen bin, da habe ich gemerkt, das sind andere Menschen, das sind Heilige. Und ich konnte mir das nicht vorstellen, dass Jesus irgendwie mich annimmt, ja. Und ich habe das nicht kapiert, dass Jesus uns so annimmt, wie wir sind. Ja. Dass wir nicht erst besser werden müssen, dass wir uns nicht erst moralisch verbessern und die Arme helfen und was weiß ich alles, was es da gibt. Jesus, der nimmt uns so an, wie wir sind, mit unserer ganzen Kaputtheit, mit unserer Sünde, mit unseren verqueren Ansichten. So nimmt er uns an, aber der lässt uns nicht, wenn wir sind. Das ist das Gute. Und Jesus hat die Kraft und den Willen, Menschen zu verändern. Das ist das Tolle. Und das hat er schon von Anfang an mit dem Petrus, als der zu dem ins Boot gestiegen ist, hat er schon gewusst, dass es so kommt. Das war von Anfang an sein Plan. Geh von mir hinaus. Ich bin ein sündiger Mensch. Ja, eigentlich... muss man sich so vorstellen, wir gehen in die Berge, klettern an den Berg hoch mit Reinhold Messner. Reinhold Messner wäre Jesus, ja, hängend am Seil. Und wir merken auf einmal, jetzt wird es schwierig. Und wir würden zu ihm sagen, schneide das Seil durch, ich bin ein sündiger Mensch. Schneide das Seil durch, wir zwei können nichts miteinander zu tun haben. Und die anderen, denen ging es genauso. Entsetzen hatte sie erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan haben. Das waren Profis. Die haben schon hunderte Male da draußen gefischt. Die hat Entsetzen, die haben Panik gehabt oder wie immer man das beschreiben soll, das Wort. Wenn wir die Bergpredigt lesen, was da steht, ist am Schluss auch dran, das Wort, die Menge entsetzte sich über das, was er gesagt hat. Die entsetzte sich über die Art und Weise, wie er gelehrt hat, weil das war anders wie die Schriftgelehrten. Das eine war das tote Wort, ja. Und wenn Jesus das lebendige Wort kommt, dann passiert was. Und die haben ein Entsetzen. Es ist immer gut, wenn der Mensch entsetzt ist von Gott ein bisschen. Ja? Wenn er Ehrfurcht Gott gegenüber hat, das ist, ich sage mal, grundsätzlich gar kein Fehler nicht. Ja? Dass wir das nie vergessen. Er ist Gott und wir sind Menschen. Wir sind seine geliebten Kinder. Das stimmt alles. Er ist vor uns am Kreuz gestorben, hat sein Leben gegeben. Und trotzdem ist da noch ein Unterschied, ein kleiner. Sage ich jetzt mal. Die haben Entsetzen, hat die erfasst. Und schau das Bild an. Ihr habt gedacht, die macht das nice oder Petrus wieder vor Jesus ist. Aber wo ich das Bild angeschaut habe, da habe ich gedacht, das ist ja eigentlich. Also, das ist ja nur eine Darstellung. Wir wissen ja nicht genau, wie es war. Aber vielleicht saß Jesus immer noch im Boot und Petrus geht zu ihm hin, wirft sich vor seine Knie und sagt: Geh hinaus von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ja, ich habe gedacht, das hat er doch nicht im Ernst gemeint. Er hat das selber gegangen können. Sein Leib, komm, ihr Paget, mit dem wird es schwierig hier. Der kommt von woanders her wie wir. Nee, der Petrus hat sich Jesus vor die Knie geschmissen. Und Jesus sagt mal im Johannesevangelium: Niemand kann zu mir kommen, außer wenn der Vater ihn zieht. Ja. Außer wenn der Vater zieht. Und ich glaube, dass der Vater den Petrus zu Jesus gezogen hat, weil er der Einzige war, der ihm helfen konnte. Weil er der Einzige war, der die Widersprüche seines Lebens und alles, was da mit zusammengehangen ist, dass er ihm helfen konnte. Und er wirft sich da nieder und sagt: Geh weg. Ich finde es so genial. Das hat mich so berührt. In meinem Herz habe ich gedacht, ja. Und was macht Jesus? Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Das ist Jesus nicht da eingefallen in dieser Situation, das wusste Jesus schon vorher. Das war sein Plan, den er für den Petrus gehabt hat. Genauso wie Jesus für unser Leben einen Plan hat, eine Absicht hat. Ja? Und der Herr möchte, dass wir in diese Absicht hineinkommen, dass wir das erkennen. Da brauchen wir uns nicht zu fürchten, wenn es auch manchmal an Plätze geht, wo es schwierig wird oder wie auch immer. Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Bei diesem Fischfang hat jetzt erstmal Jesus den Petrus gefangen und seine Freunde, die da dabei waren. Die hat er kassiert, aber nicht mit Drohungen oder sonst irgendwelche. Ganz einfach. Der hat die ein paar Fischle fangen lassen und dann haben die gemerkt: Hey, hier geht was ab. Ich fände es so genial. Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Und so hat er für jeden von uns eine Gabe, eine Aufgabe, eine Berufung. Ja. Kein Christ, egal wer es ist, sollte ohne seine Berufung leben. Ohne in dem Leben, wo Gott ihn dafür gebraucht. Ja. Und ob das jetzt Mission ist, Predigen oder Toilette putzen. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, ganz am Anfang, da gab es einen Streit, ja, zwischen, da sind die griechischen Witwen, sind übersehen worden, da sind nur die hebräischen, ja, die waren alle gläubig, aber die Leute, die aus Israel waren, die hatten wir bevorzugt und so die Griechen haben gesagt: Für euch haben wir nichts mehr zum Essen. Ja, das ist, und da gab es Streit dann. Und wisst ihr, der Petrus und seine Brüder, die haben sich das angehört und haben gesagt, dass wir jetzt hier am Tisch dienen, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir kümmern uns ums Wort Gottes, ums Gebet, das darf nicht leiden, das ist das Allerwichtigste. Und ihr sucht euch 7 Männer raus, die voll heiligen Geistes sind und die können die Suppe austeilen. Überleg mal, zur Suppe austeilen voll heiligen Geistes. Das ist der Hammer. Wir denken immer, ja, das ist das Kaffeedienst und was weiß ich, Kloputzen, Saalputzen oder Kinderdienst oder Mischen oder was weiß ich, gibt es ja viel. Fanny sitzt geisterfüllt am Computer. Ja, das macht man so nebenher. Das ist nicht wichtig, das stimmt nicht. Wenn du im Reich Gottes was machst, dann soll es geisterfüllt sein. Dann sollst du eine geisterfüllte Person sein, egal wo der Herr dich einsetzt. Ja. Ich finde es so toll. Irgendwo. Aber die Wertschätzung, die Gott diesem super Austeildienst verleiht, ja, das ist eine Wertschätzung. Das kennt ja der Bart Ebbe mal. Nee. Geisterfüllte Männer. Und der Philippus, der ist ja nachher der Märtyrertod gestorben. Ne? Einer von den 7. Ich finde es total geil. Der Herr hat eine Aufgabe von dem Petrus. Ja, und da ging es auch nicht immer schnurgerade in die richtige Richtung. Ja, was der Petrus manchmal erzählt hat, was der an Jesus nachgeschwätzt hat, da höre ich mich sprechen. Weil ich erzähle auch manchmal so Zeugs. Ja, wenn Jesus sagt, er muss jetzt bald sterben, dann sagt der Petrus, nö, das passiert dir nicht. Ja. Und Jesus sagt zu ihm, Satan, geh hinter mich. Oder lass uns 3 Hütten bauen, wo Jesus verklärt war. Schön hier, schöner Platz, hier bleiben wir. Lass uns 3 Hütten bauen. Und die Bibel sagt, er wusste aber nicht, was er sprach. Oder als er Jesus verleugnet hat, ist ja der Oberhammer. Aber Jesus hat für ihn eine Aufgabe und ein Ziel gehabt. Und mit Jesus wurde das auch erfüllt. Ja? Der hat dann die Gemeinde in Jerusalem geleitet und ist irgendwann mal für Jesus in Rom der Märtyrertod gestorben. Also Jesus kam mit ihm ans Ziel. Jesus kommt mit dir und mit mir ans Ziel. Das hängt letztendlich nicht von meinen Anstrengungen und von meinen Bemühungen ab, sondern von dem, dass er mit im Boot sitzt. Das ist das Wichtigste. Wenn Jesus dabei ist, dann hilft er uns auch durch unsere Schwachheiten durch und durch unsere Durchhängerphase. Ja, da bricht er nicht zusammen, da bricht das Reich Gottes nicht zusammen. Aber er, wenn wir mitmachen, wenn wir unsere Schwachheit ihm zur Verfügung stellen, dann kann er mit uns Sachen machen. Paulus, der große Apostel Paulus, sagt, wenn ich schwach bin, ja, wo er diesen Pfahl im Fleisch gehabt hat, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Der hat gewusst, das kommt nicht auf meine Rhetorik an, das kommt nicht auf meine Bibelbildung an, auf mein Wissen. Er hat gesagt, das ist Dreck, das interessiert mich, das liegt hinter mir, das ist für mich wie Dreck. Wichtig ist, dass ich Jesus erkenne und mit ihm zusammenlebe, das ist wichtig. Und wenn er dabei ist, dann kann ich schwach sein. Ja? Und wenn Jesus durch mich spricht, dann kommt das kraftvolle Wort von Gott heraus, von Jesus heraus und das kann Menschen verändern. Aber die Geschichte ist da nicht zu Ende, als sie die Schiffe ans Land gebracht hatten. Da ließen sie alles und folgten ihm nach. Und da ist das Schiffle übrig geblieben. Da hat kein Herr mehr danach geredet. Ihr Lebenserwerb, ihr Broterwerb, ja, das, ihre Erfüllung, ihr menschliches Dasein, füllendes Arbeiten hat auch geendet. Und ich glaube, so ist es auch, wenn wir Jesus in unser Leben hineinlassen. Dann bleibt mir so eine alte Lebenshülle übrig, von unserem alten Leben, wo man gewesen ist, wo mal war. Vergangenheit interessiert kein Mensch mehr. Jesus hat für die Freunde eine ganz neue Aufgabe gehabt. In einem Moment ist nichts mehr, wie es war. Petrus und die anderen machen den Fang ihres Lebens, ja. Der größte Fang und es war zugleich ihr letzter. Jeder, der jetzt sagen könnte, toll, jetzt legen wir richtig los. Nee. Jesus hat sie im Auge gehabt, Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen. Sie fangen im wahrsten Sinne des Wortes ihr Leben als Geschenk, haben sie eingefangen aus der Gnade Gottes. Es war nicht ihr Verdienst, es war die Gnade Gottes, wo in ihrem Leben gewirkt hat. Es ist nicht unser was auch immer sein, sondern es ist die Gnade Gottes, dass wir heute Morgen hier sitzen dürfen, Lobpreis machen, anbeten, Wort Gottes hören, Jesus in unser Leben wieder einzuladen. Lasst uns ein bisschen über das nachdenken. Darf Jesus heute Morgen in dein Lebensboot hineinsteigen? Wenn er noch nicht drin war, wenn du ihn noch nicht ganz bewusst eingeladen hast, darf er doch rein heute Morgen. Darf er das Kommando übernehmen? Darf er sagen, wo es lang geht? Ja? Das ist so schwierig für uns, auch in unserer selbstbestimmten Zeit und in unserem Individualismus. Ja? Ich schreibe vor, wo es lang geht. Ich bin mein eigener Herr, ich bin mein eigener Gott. Und jetzt kommt jemand, der nimmt das Kommando. Aber der nimmt das Kommando zu deinem Besten, zu unserem Besten. Bist du bereit, ihm zu vertrauen, wenn er dir was sagt und es widerspricht total deine Erfahrung? Total. Sagst du, das gibt's ja nicht, das geht nicht, das funktioniert nicht. Ja? Und das Reden Gottes ist ganz klar, mach das. Trifft eure Entscheidung. Ja. Lass einfach den Herrn mal in dein Leben hineingucken, wo das nicht zusammenpasst, sein Kommando und dein Leben. Lass ihn da mal reingucken. Jesus hat immer das Bessere für uns. Immer. Oder vielleicht ist Jesus bei dir mal an Bord gewesen. Ja, es durfte mitfahren. Durch die Richtung bestimmt, wo es lang geht. Und schön, Jesus sitzt auch dabei, kann ja nichts schief gehen. Aber er will das Kommando haben. Und dann steigt er irgendwann mal aus. Ja? Sagt, nee, entweder oder. Entweder gebe ich die Anweisungen oder du. Entweder machst du meinen Willen oder du machst deinen Willen. Und ich glaube, da muss nicht alles aus sein. Wir lesen es in der Bibel, in der Offenbarung von der Gemeinde von Laodicea, die denkt halt, wie super sie sind. Und Jesus hat gesagt, ihr wisst gar nicht, ihr seid nackt, arm, blind und bloß und ihr seid ganz arme Typen. Aber ich stehe vor der Tür. Und wenn du meine Stimme hörst und die Tür aufmachst, dann komme ich hinein. Und ich werde das Mahl mit dir halten. Er wird die Gemeinschaft wird er wieder machen. Das will er ja. Er will ja Gemeinschaft mit uns haben. Aber es geht immer nur zu seinen Bedingungen. Ja. Nicht zu unseren. Ja. Vater, wir danken dir, dass du, der lebendige Gott, in unserem Leben was tun möchtest, dass du dabei sein möchtest, dass du uns ins richtige Gewässer führen möchtest, wo wir ein reiches und fruchtbares Leben führen können. Vater, wir danken dir, dass wir mit dir, mit Jesus an Bord durch alle Tiefen gehen können, sogar durch das Tal des Todesschadens. Und wir müssen uns nicht fürchten, weil du bist bei uns. Es ist so gewaltig. Und ich kann's mir nicht mehr vorstellen, ohne dich durchs Leben zu gehen, ohne Korrektur, ohne Richtung, ohne Anweisung. Und Vater, ich bitte heute Morgen einfach für uns alle, die wir heute Morgen hier sind, so wie wir die Stimme des Heiligen Geistes heute Morgen gehört haben, in unserem Herz, dass wir das mit dir abmachen, wie wir weitergehen wollen, ja. Dass wir heute Morgen Entscheidungen treffen wollen, wie wir weiter. Vielleicht war das uns gar nicht bewusst, dass Jesus im Bodischen hat gar nichts zu sagen. Vielleicht ist das uns gar nicht bewusst gewesen. Und dann möchtest du uns vergeben, Vater, und du möchtest uns die Augen aufmachen und die Augen öffnen unseres Herzens, dass wir verstehen, wie Reich Gottes, wie das geht, wie das funktioniert. Und Vater, wir danken dir, dass es nicht umsonst war, dass wir heute Morgen hier waren. Es war nicht umsonst, dass wir so einfache Predigt gehört haben heute Morgen. Das war nicht umsonst, dass wir unter deinem Wort gewesen sind, sondern du hast geredet zu uns heute Morgen. Und Vater, in Jesu Namen beten wir, dass dein Wille geschieht im Himmel, wie auf Erden, wie in unserem Leben. Halleluja. Amen.